Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. 2014. Endlich sind wir drin. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen in das neue Jahr. 2014. Das wird ein Jahr, wo einiges los ist. Was wird das Jahr bringen? Dieses Jahr 2014 ist der 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs. Dieses Jahr ist auch der 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Dieses Jahr ist auch der 25. Jahrestag des Mauerfalls. Ein Grund zur Freude im Vergleich zu den anderen beiden Ereignissen. Dieses Jahr 2014 ist sogar eine Heiligsprechung von zwei verstorbenen Päpsten. Ich bin dankbar, dass unsere Heiligsprechung durch das Blut Jesu Christi erfolgt und nicht durch eine Institution. Bist du in Christus, bist du heilig gesprochen. Wie dem auch sei. 2014 kann man in Nordamerika im Oktober eine Sonnenfinsternis erleben. 2014 für die Tierfreunde unter uns, und das ist vielleicht das größte Ereignis, ist der Grünspecht der Vogel des Jahres. Wenn das nicht mal was ist. Das macht richtig Lust auf das neue Jahr, oder? Was bringt dieses Jahr? 2014. Wir haben in der Lesung den ganzen Psalm 73 gehört. Und ganz zum Schluss, das sehen wir hier auch auf der Wand hier rechts, ist die Jahreslosung in diesem Psalm enthalten. Und eigentlich würde ich gerne den ganzen Psalm durchpredigen, ihn auslegen, aber ich lasse es sein. Warum? Weil Ende September ich witzigerweise schon über diesen Psalm komplett gepredigt habe. Dort haben wir uns mit dem ganzen Psalm beschäftigt, was den Lobpreisleiter Asaf so beschäftigt. Ich werde das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, auch wenn es ein sehr spannendes Thema war. Und ich kann nur empfehlen, wer diese Predigt verpasst hat, ich glaube, es ist gut, im Anschluss an diese heutige Predigt, sich auch nochmal diese Predigt anzuschauen. Also entweder im Internet oder fragt unsere Techniker, die werden euch weiterhelfen. Am 30. September hatten wir den Psalm 73. Aber dennoch wollen wir uns heute mit dem Psalm 73 im weiteren Sinne beschäftigen. Wir haben hier einen alttestamentlichen Chorleiter, einen Lobpreisleiter, Asaf. Er beschreibt Höhen und Tiefen, die er durchlebt. Das haben wir vorhin gehört in der Lesung. Er geht durch Zeiten des Neides, der Verbitterung und Depression, aber dabei bleibt er nicht stehen, sondern er erlebt einen Durchbruch. Er erlebt einen geistlichen Durchbruch. Am Ende ist er durchgekommen. Durchgekommen zu Gott. In diesem Psalm erlebt er Veränderung. Und ich hoffe, dass dieses Jahr 2014 nicht nur einfach der Grünspecht, der Vogel des Jahres ist, sondern ich hoffe, dass 2014 für dich, für mich, für die Gemeinde ein Jahr ist des Durchbruchs, des geistlichen Durchbruchs, dass dieses Jahr einen Unterschied macht in deinem Leben. Und das kann es auch. Es sind nicht einfach nur schöne Töne zu Anfang eines Jahres. Ach, jetzt sind wir noch euphorisch, die Vorsätze sind vielleicht schon fast in Vergessenheit geraten, die holen wir jetzt an diesem ersten Sonntag in diesem neuen Jahr nochmal hervor. Nein, ich glaube, dass wirklich Durchbruch möglich ist. Deswegen bin ich froh, dass wir die Jahreslosung hier haben, die da heißt, Gott nah zu sein, ist mein Glück. Und wir haben hier zwei Teile. Und wir wollen uns jetzt diese dick gedruckten Worte uns anschauen, Gott nah zu sein. Was bedeutet es, Gott nah zu sein? Die Nähe Gottes ist Gottes absolut erklärter Wille und sein Wunsch. Dass Menschen in Gemeinschaft mit ihm leben, dass sie seine Gegenwart erfahren, dass sie seine Gegenwart leibhaftig spüren. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Apostelgeschichte 27, Vers 17, der sollte auf der nächsten Folie auch zu sehen sein, wo Paulus Folgendes sagt: Gott will, dass die Menschen ihn suchen. Ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Warum dieser Vers zu unserer Jahreslosung? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das Gegenteil von nah ist fern. Und hier lesen wir in Apostelgeschichte, dass Gott ganz zum Schluss keinem so richtig wirklich fern ist. Das bedeutet, er ist nahe. Er ist nicht weit weg. Seine Nähe ist unmittelbar. Aber diese Nähe ist nicht einfach nur unmittelbar, sondern Gott will etwas. Gott will etwas von dem Menschen. Wir werden später sehen, dass es nicht einfach nur ein Vorschlag ist von Gott, dieser Wille, sondern wie tief und ergreifend dieser Wille Gottes ist. Es ist nicht einfach nur eine Süßigkeit, die er an der Ladentheke möchte. Ich will aber, auch 15 Minuten später, wenn man mit dem Kind draußen ist, ist es vergessen. Gott will hier etwas. Was will er? Hier in diesem Vers spiegelt sich eins der größten Prinzipien der gesamten Bibel wider. Ein Prinzip, was die ganze Schrift durchzieht. Denn Gottes größter Wille ist, das, was er will, ist zusammengefasst, wenn man das zusammenzurren würde, dass die Menschen ihn suchen und finden. Dass die Menschen ihn suchen und finden. Das ist Gottes großer Wille. Und das finden wir nicht nur in Apostelgeschichte 17, Vers 27, sondern das ist ein Prinzip, was durch die ganze Schrift geht. Wenn ihr einen Computer habt, geht mal einfach auf bibleserver.com, gebt einfach mal suchen und finden ein, drückt auf Enter und dann werdet ihr sehen, dass die ganze Bibel voll ist von diesem Prinzip. Suchen und finden. Und das ist eins der ältesten Ehepaare in der Bibel, die es gibt. Suchen und finden. Warum sage ich Ehepaar? Die sind nicht zertrennt. Die Bibel baut eine Logik auf. Derjenige, der sucht, ist der gleiche, der auch findet. Wenn du suchst, dann findest du. Bei Gott gibt es keine Suche ohne Fund. Das sind Dinge, die zusammengehören. Es ist eine Logik, eine Konsequenz. Wer sucht, der findet. Ich habe schon mit vielen, vielen Menschen gesprochen, die Jesus Christus nicht kennen. Und wenn ich mit ihnen über den Glauben gesprochen habe und sie dazu herausgefordert habe, suche Gott und du wirst ihn finden. Ich habe nicht gesagt, wenn du ihn suchst, dann hoffe ich, dass du ihn vielleicht findest. Du wirst vielleicht jahrelang suchen. Wer weiß, ob du findest, ich weiß nicht, ich habe ihn gefunden. Ob du ihn findest, das kann ich dir leider nicht beantworten. Das ist falsch, das ist eine Lüge. Gott selber verspricht. Gott will, dass man sucht. Und am Ende dieser Suche steht ein Fund. Du wirst finden. Und das sage ich jedem Einzelnen. Suche Gott. Aber mach dich gefasst drauf, dass du ihn findest. Und wenn du ihn nicht findest, dann suchst du falsch. Suche ihn. Du wirst ihn finden. Und jedes Mal mache ich eine Wette aus. Wenn du ihn wirklich suchst, Wenn du ihn suchst, so wie die Bibel es sagt, wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Und wenn du ihn dann nicht gefunden hast, dann komm zu mir, ich gebe dir einen Kasten Bier aus. In den ganzen Jahren habe ich noch keinen Kasten Bier gekauft. Über Gott philosophieren kann man gut, darüber nachdenken. Aber aktiv suchen und sich darauf einzustellen, ihn auch zu finden, das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann merkt man, wie der Gesprächspartner plötzlich zwei Schritte nach hinten macht. Er ward nie wieder gesehen. Suche, du wirst finden. Das ist eine biblische Verheißung, eine biblische Logik, die nicht zu trennen ist. Das ist göttliche Logik. Und dieses Suchen und Finden, ich liebe diesen Vers, den wir in Apostelgeschichte 17 haben, weil er zeigt, wie einfach dieses Suchen und Finden ist. Dass es sich nicht um eine akademische Disziplin handelt, die nur Theologiestudenten vorbehalten ist. Ein 5-jähriges Theologiestudium und dann eventuell hast du richtig gesucht und richtig gefunden. Es ist kinderleicht, Gott zu finden. Es ist kinderleicht, Gott zu suchen. Warum? Dieser Vers beinhaltet es. Wir lesen, Gott will, dass die Menschen ihn suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Hier wird ein Bild beschrieben, tasten und fühlen. So schön, dass diese Sprache so bildhaft ist. Es geht nicht darum, Philosophiebücher zu studieren. Gott zu suchen und Gott zu finden ist etwas, was kinderleicht ist. Jedes Kind, was auf diese Welt kommt, kann tasten. Es ist kinderleicht zu tasten. Und wenn ich taste, was passiert dann?
Wenn ich Eddie, der heute übrigens Geburtstag hat, wenn ich ihn anfasse, dann fühle ich ihn.
Tasten und fühlen. Diese Logik will uns aufzeigen, wenn du tastest, wirst du fühlen. Es ist eins, was zusammengehört. Du kannst es nicht trennen. Wenn du anfängst, umherzutasten, du wirst fühlen. Du wirst es spüren. Wenn du nicht fühlst, dann tastest du nicht. Wenn du nicht findest, dann suchst du nicht. Suche, du wirst finden. Wenn du tastest, dann fühlst du. Und das möchte Paulus den Menschen erklären. Wie kann ich Gott suchen? Wie kann ich Gott finden? Wie kann ich tasten? Und Gott gleichzeitig fühlen, spüren, empfinden. 2 Verse habe ich euch mitgebracht auf der nächsten Folie. In Jesaja 55, Vers 6 lesen wir, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Psalm 145, Vers 18, nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Ich habe euch versprochen, das ist ein Prinzip, was durch die Bibel geht. Ich bin barmherzig, dass ich jetzt nicht alle Bibelstellen aufzeige. Euch nur 2 Bibelstellen aufzeige. Das reicht für uns. Sucht den Herrn, er wird sich finden lassen. Eine Einheit, die zusammengehört. Ruf ihn an, während er nahe ist. Wenn du ihn suchst, wenn du ihn suchen möchtest, sagt dieser Vers einfach, ruf ihn an. Schnapp dir den Hörer, ruf ihn an. Er ist da. Er hört. Weil, nicht weil du so prickelnd betest, sondern weil er nahe ist. Weil er nahe ist. Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen. Aber Vorsicht, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Aufrichtig. Suchen und finden ist kinderleicht. Wir müssen Gott einfach nur anrufen. Amen. Keine Angst, ich mache jetzt weiter, weil ich glaube, es muss konkreter werden. Ich glaube sogar, dass die Schrift uns dazu auffordert, dass es konkreter ist, wie Gottes Nähe zu erfahren ist. Wir könnten hier aufhören, anfangen zu beten, Gott wird's hören. Aber was bedeutet es, Gott aufrichtig anzurufen, Gott aufrichtig zu suchen und ihn dann zu finden? Paulus, ich hatte es eben gerade in Apostelgeschichte 17 gesagt, Paulus sagt den Menschen, dass Gott will, dass alle Menschen ihn suchen und ihn finden. Ein bisschen später, wenn er mit seiner Aufforderung zum Ende kommt, dann sagt er ihnen ganz konkret, was jetzt zu tun ist. Und sowas ist immer richtig gut für uns, wenn in der Bibel steht, ganz konkret, was sollen wir jetzt tun? Man kann lange reden, aber Paulus, was sollen wir machen? In Apostelgeschichte 17, Vers 30, ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der Vers ist auch drauf. Ganz genau. Ein paar Verse weiter sagt Paulus, Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Er erzählt einen Schwank von Gott, erzählt Gottes Plan, Gottes Wille, suche, du wirst finden. Wenn du tastest, wirst du fühlen. Und Gott ist so gut zu uns, dass er nicht in Unwissenheit lässt. Denn wenn wir gesagt bekommen, ruf Gott an im Gebet, dann sind wir schon manchmal überfordert. Ja, was denn? Dann stehe ich vor dem Allmächtigen, was soll ich tun? Gott nimmt uns hier durch Gottes Wort an die Hand und sagt, wenn du Gott suchst und finden möchtest, tue das. Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Aufgepasst. Es ist nicht einfach nur eine Einladung. Gott lädt hier nicht zu einer Geburtstagsparty ein, die nächstes Jahr einfach wiederholt wird. Und vielleicht hast du dieses Jahr keine Zeit. Nächstes Jahr vielleicht. Gott lädt nicht ein. Gott gebietet. Gott gebietet Buße. Gott gebietet, dass wir umkehren. Gott gebietet, dass wir von unseren Sünden lassen, uns umdrehen, einen neuen Weg einschlagen, Buße tun, im Griechischen wörtlich übersetzt, eine Sinnesänderung, ein Sinneswandel. Nicht mehr meine Gedanken bestimmen mich, sondern Gott, was du denkst, soll mich jetzt bestimmen. Deine Gedanken werden nämlich in eine andere Richtung zeigen. Ich brauche dich, Gott. Ich kehre um. Ich bin mit 9 Jahren zum Glauben gekommen und meine Grundschullehrerin, sie wusste, dass ich, aber auch meine Familie, dass wir eine christliche Familie sind und auch regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Und sie hat mich gefragt, was es bedeutet, sich zu bekehren, Buße zu tun. Ich habe das schon längst vergessen, das hat man mir im Nachhinein gesagt, was ich da geantwortet hatte. Ich hatte meiner Lehrerin gesagt, wenn die Sonne hinter mir ist und ich nach vorne schaue, dann schlage ich einen Schatten. Ich stehe und sehe Schatten. Die Sonne ist hinter mir, sie ist nicht in meinem Horizont. Bekehrung bedeutet, sich zu dem Licht zu wenden. Ganz einfach, sich zu drehen. Nicht mehr den Schatten anzuschauen, sondern das Licht entgegenzunehmen. Und jetzt in diese Richtung zu gehen. Schritt für Schritt. Auf Gott zuzugehen. Das bedeutet, Buße zu tun. Von deinem eigenen Schatten, das, was du wirfst, nur was du siehst, deine eigenen Gedanken, das, was du von dir gibst, kehre um, dreh dich um, geh zu Gott, geh in dieses Licht hinein. Diese Sonne ist nicht so heiß, dass sie dich verbrennen würde. Gott lädt dich nicht einfach nur ein. Gott gebietet es. Gott fordert dich auf. Du musst es tun. Du musst es tun. Wir sehen gleich, warum. Warum Gott so solche Worte benutzt. Warum er so krass konkret ist. Ich möchte ein Beispiel aus den Königen Israels hervorholen. Josia, ein großer König Israels, ist schon mit 8 Jahren König geworden. Also was er da alles mit 8 Jahren gemacht hat, das wäre mal interessant zu sehen. Auf jeden Fall wurde er König. Er hat dieses Amt bekommen. Und es heißt, dass er Folgendes tat mit 16 Jahren. Mit 16 Jahren tat er Folgendes. Im nächsten Vers sehen wir das. Als Josia noch ein Junge war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es noch einiges in diesem Vers, der ist ein bisschen länger. Kurz gefasst. Und er reinigte sein Königreich von den geschnitzten und gegossenen Götzenbildern. Das tut dieser Josia mit 16 Jahren. Warum erwähne ich das? Gott zu suchen und Gott zu finden, Gottes Nähe zu erfahren, ist keine Sache für alte Menschen. Auch. Wenn du 16 bist oder noch jünger, das ist eine Lektion für jeden von uns. Egal wie alt wir sind. Dieser Junge war 16 Jahre und er hat gesagt, ich möchte Gott suchen. Er hat Gott nicht nur gesucht, er hat ihn gefunden. Und was hat er dann gemacht? Er reinigte sein Königreich. Warum hat er das getan? Dieses Land lag im Dreck, in Sünde, in Schuld. Sie haben Gott nicht mehr gesucht. Sie haben Sünde praktiziert. Sie sind anderen Göttern hinterhergelaufen. Sie haben sich Götzenstatuen aufgebaut. Sie haben sie geschnitzt. Sie haben sie gegossen, wie wir hier lesen. Haben sie überall aufgerichtet, dass jeder seinen kleinen Gott anbeten kann. Und im Prinzip den wahren Gott Israels vergisst. Und jetzt ist ein 16-jähriger Junge da, der sagt, ich bin eingesetzt über dieses Königreich. Das soll nicht mehr sein. Ich möchte in meinem Königreich Reinheit. Das war die Konsequenz seiner Suche. Weil er Gott gefunden hat, konnte er nicht einfach so weitermachen wie bisher. Er hat sich sein Königreich angeschaut, hat gesagt, hier brauchst du Reinigung. Warum komme ich jetzt mit diesem Josia, mit diesem 16-jährigen Jungen? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Suchst du Gott? Möchtest du Gott nahe sein? Gott gebietet dir, Buße zu tun, deine Sünde wegzuwerfen, ans Kreuz nageln zu lassen. Gib es ab. Tu Buße. Reinige. Was soll ich reinigen? Reinige dein Königreich. Reinige dein Reich. Du bist ein mündiger Mensch, oder? Du kannst selbst bestimmen. Du bist für dein kleines Leben ein kleiner König. Wenn ihr unserem Bibelleseplan folgt, dann haben wir dort gelesen, wie Gott den Menschen einsetzt. wie er den Menschen einsetzt und ihm Verantwortung gibt. Verantwortung gibt über diese Erde, Verantwortung über seinen Verantwortungsbereich. Auch du hast Verantwortung. Egal, ob du Manager bist oder arbeitslos, es ist völlig wurscht. Das zählt vor Gott nicht. Es zählt nicht, welche Statussymbole du hast. Das zählt nicht, welche Abschlüsse du hast, ob du Akademiker bist oder sonst was. Gott schreibt dir einen Wert zu. Gott gibt dir Verantwortung für dein Leben, für die Beziehungen, die du lebst. Reinige dein Königreich. Nimm dir ein Beispiel an Josia, der 16 Jahre war und gesagt hat, so soll es nicht weitergehen. Ich möchte mein Königreich reinigen. Das ist die Konsequenz von meiner Suche. Meine Suche verläuft sich nicht im Nirvana. Meine Suche verläuft sich gar nicht. Sie findet ihren Höhepunkt in der Reinigung. Reinige dein Königreich. Und das hat er gemacht anhand des Wortes Gottes. Zu der Zeit von Josia war alles so vermodert und verdreckt. Metapher, es ist eine Metapher für die Sünde. Es war so verdreckt, dass noch nicht mal, was es bislang zu der Zeit an Wort Gottes gab, das war verloren. Niemand hat sich gekümmert. Und in diesem Reformationsprozess hat man auf einmal die Schriften Gottes wiedergefunden. Und man hat aufgeschlagen und Josia hat gesagt, Leute, das ist das Wort Gottes. Wir brauchen keine neuen Pläne schmieden. Gott hat gesprochen. Lasst uns hinhören, was er sagt. Es wird gut für uns sein. Ich veranlasse, dass man es lesen soll. Laut lesen, dass jeder hört. Jeder soll es hören. Damit nicht nur das Reich gereinigt wird, sondern Josia hat in dem Augenblick ermöglicht, dass jeder, der Gottes Wort hört, es für sein persönliches Leben anwenden kann. Deswegen, du sitzt heute hier, du hörst Gottes Wort. Gott möchte, dass du dein Königreich reinigst. Dass du deinen Verantwortungsbereich, schau es an, reinige es. Durch Gottes Wort. Gott nahe sein bedeutet umzukehren. Umzukehren, aus diesem Schatten herauszutreten. Hin ins Licht zu gehen. Und diesen Sinneswandel, den brauchte auch unser Freund aus Psalm 73, Asaf. Das haben wir in der Predigt im September gehört, wie er eine Zeit brauchte, wo er nachdenken musste. Und gesagt hat, ich lese es vor, er war ja neidisch auf die Gottlosen, ja? Das hatten wir gehört. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Und dann gab es eine Veränderung. Er brauchte einen Sinneswandel. Den hat er erfahren im Heiligtum Gottes, in der Gemeinde Gottes, wo die Heiligen sind, wo die Heiliggesprochenen sind. Nicht die Päpste, ja, die Heiliggesprochenen, die durch das Blut Jesu Christi gereinigt sind. Okay. Diese Nähe Gottes ist mein Glück. Das ist sehr gut. Auf der nächsten Folie, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist der zweite Part. Mein Glück. Wir kommen hier zu einem Problem. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Man könnte es auch so formulieren, aus Gottes Perspektive, also wenn ich mich jetzt mal in Gottes Perspektive stelle, ja, in seine Rolle schlüpfe und jetzt zu dir sage, wenn du mir nahe bist, wenn du mir nahe bist, es ist dein Glück. Lass es mal sacken. Ich sage das noch einmal. Wenn du mir nahe bist, es ist dein Glück. Wie? Bitte? Jetzt traut sich niemand mehr. Was ist hier das Problem? Hier heißt es nicht, dass Gott sagen würde, wenn du mir nahe bist, es ist mein Glück. Sondern wenn du mir, Gott, nahe bist, es ist dein Glück. Das ist ein Problem für viele Menschen. Warum? Ist es nicht leicht abgehoben? Komm zu mir nach Hause. Es ist gut für dich, wenn du bei mir bist. Du tust dir was Gutes, wenn du Gemeinschaft hast mit mir. Sei gut zu dir, komm zu mir. Wirkt irgendwie abgehoben, oder? Diese Nähe zu Gott ist nicht Gottes Glück. Es ist tatsächlich das Glück des Menschen. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Klingt das nicht abgehoben? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von dem berühmten Schauspieler Brad Pitt. Auf der nächsten Folie lesen wir es. Schnieker Kerl. Ich habe, er sagt in einem Interview, ich habe diese Idee von einem Gott nicht verstanden, der da sagt, du musst mich erkennen. Du sollst bekennen, dass ich das Beste bin. Dann werde ich dir ewiges Glück geben. Wenn du dies nicht tust, dann erhältst du es nicht. Dies schien mir Brad Pitt, egoistisch zu sein. Ich begreife nicht, warum Gott aus seinem Egoismus heraus agiert und handelt. Darum macht es, damit meint er den christlichen Glauben, darum macht der christliche Glauben für mich keinen Sinn. Also das Eingerückte hier, du musst mich erkennen. Er schlüpft in die Rolle Gottes. Du musst mich erkennen, du sollst bekennen, dass ich das Beste bin. Dann werde ich dir ewiges Glück geben. Wenn du dies nicht tust, dann erhältst du es nicht. Das macht für Brad Pitt keinen Sinn. Ist Gott ein Egoist? Was ist das für ein Gott? Gott nah zu sein, ist mein Glück. Das ist die Jahreslosung, die uns das ganze Jahr begleiten wird. Ist Gott ein Egoist? Nein. Gott ist kein Egoist. Aber er gebietet es sogar, dass man zu ihm kommen soll. Er gebietet es sogar. Ist er ein Egoist? Nein. Gott ist unendlich, unendlich herrlich. Gott ist absolut sehnsuchtstillend. Er bietet uns an seiner ewigen Freude, an seinem ewigen Glück teilzuhaben. Gott kennt sich durch und durch. Gott weiß, dass er absolut rein ist. Gott weiß, dass er absolut heilig ist. Gott weiß, dass er absolut liebevoll ist. Gott weiß, bei mir gibt es keinen Mangel. Bei mir gibt es keine Finsternis. Bei mir gibt es nur großartiges Licht. Und weil ich das weiß, biete ich es dir, Mensch, an, an diesem ewigen Glück teilzuhaben, an dieser ewigen Freude teilzuhaben. Ich gebe dir das Vorrecht. Ich gebe dir das Vorrecht, an diesem ewigen Glück teilzuhaben. Ist Gott ein Egoist? Gott weiß, uns kann nichts Besseres geschehen. Und darum sagt auch Asaf in Psalm 73, ein paar Verse vor unserer Jahreslosung, in Vers 25, außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Außer dir, Gott, habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Im Vergleich, ja, er setzt es im Vergleich. Es ist okay, wenn wir uns auch erfreuen an dem, was Gott uns gibt, auch durch seine Schöpfung. Aber im Vergleich, Gott, bist du so groß, du bist so gut. Gegen nichts will ich es eintauschen. Und deswegen, Brad Pitt, gerade weil Gott sich um dein ewiges Glück sorgt, weil Gott sich sorgt um dein ewiges Glück, lädt er dich nicht einfach ein, sondern gebietet es dir. Er gebietet es dir und ordnet es an, dass du von deiner Selbstfixierung ablässt und ihn allein, Gott allein, als das Beste anerkennst. Ich hoffe, uns ist deutlich geworden, warum Gott gebietet. nicht weil er ein Tyrann ist. Er gebietet dir, weil es so notwendig ist, weil Gott sich sorgt, weil Gott weiß, dein Glück reicht nicht lang. Im nächsten Moment kann es dahin sein. Und Gott weiß, was er anzubieten hat. Ein Egoist wäre er, wenn er es nicht teilen würde. Er will es teilen mit dir. Er will, dass du ewige Freude hast. Freude, die durch Kummer, Not und Leid auch hindurchträgt. Und genau das haben Rainer und ich vor ein paar Tagen erlebt, als wir spontan bei Harald waren, an seinem Krankenbett, wo wir gebetet haben. Und Harald hat nur ein kurzes Gebet gesprochen. Was hat er gebetet? Gott, ich danke dir für deine große Liebe. Dieser Mann hat es verstanden, Gott nahe zu sein. Und dass es ganz persönlich sein Glück, sein ewiges Glück ist. Amen. Lass uns gemeinsam